Gestern hat Vater Vinzenz über unser Motto gesprochen: Die Liebe Christi drängt uns, ergreift uns, umfasst uns. Und am Abend haben es dann die Väter versucht mit Let's Move. Beste Erinnerungen. Da gibt es beste Erinnerungen. Wir haben dann nach der Vorstellung eine Manöverkritik vorgenommen. Was hat daran geklappt, was hat nicht geklappt? Und wir haben festgestellt, die Väter haben es super gemacht. Die haben hier auf der Bühne es so richtig rocken lassen. Die haben die Bühne gerockt, den Saal gerockt. Aber es gab eine große Schwierigkeit. Wir im Saal, obwohl die Wettrichter gnädig waren, sind nicht so richtig in Bewegung gekommen. Also mit den Händen ging es ja noch und ein bisschen so. Und was waren die Hindernisse? Wo war das Problem? Also manche Hindernisse haben vier Beine und eine Holzplatte, das sind die Stühle gewesen, klar. Das war eine Schwierigkeit und das kann es geben. Wenn wir in Bewegung geraten sollen, kann es Hindernisse geben, die uns einfach im Weg stehen und wir kommen nicht weiter. Und dann gab es was Zweites und das hätten die Väter gewusst, wenn sie Tanzlehrer wären. Sie sind falsch rumgestanden auf der Bühne. Jeder, der mal Ballettunterricht gehabt hat, da gehöre ich nicht dazu, weiß, dass der Vortänzer mit dem Rücken zu den anderen Tänzern steht. Denn dann heißt es two steps to the right, und dann weiß man, ich soll in dieselbe Richtung gehen wie der Vortänzer oder die andere, wo mein Rechts ist. Das heißt, man muss sich umdrehen und dann geht das ganz einfach, dann kann man das nachmachen. Und das gilt für viele Dinge, nicht nur für eine Tanzbewegung, sondern für viele Sachen, die man dann erklären kann oder einfach sagen kann, wir machen es nach. Ich mache es dir vor und du machst es so wie ich. Dann klappt es. Und so kann man, wie heißt der Move nochmal? Ich weiß nicht mehr. Also den Move von gestern lernen oder viele andere Dinge. Und darum ist es wichtig für uns, dass wenn wir über das Apostolat sprechen oder darüber sprechen, wozu uns die Liebe Christi drängt, dass wir nicht nur jemanden haben, der es uns erklärt, vielleicht sogar aus der Bibel, oder der uns sagt, machen Sie es so, sondern sagt, ich mache es dir vor, du machst es nach. Und dann noch besser, du machst es mit mir. Gut, das war jetzt nicht die Einleitung, dass ich hier nochmal vortanze, sondern das war die Einleitung zum Vortrag. Warum sprechen wir über den Apostel Paulus? Denn der sagt, das ist für uns so ein Beispiel, ein Patron, ein Beispiel, der sagt, glaub, macht's so wie ich. Zwei Schritte nach links, zwei Schritte nach rechts, einmal rundherum, gar nicht schwer. Und wir können es ihm nachmachen. Eine kleine Ergänzung, auch wenn ich heute an Paulus bleibe, wir haben zwei Patrone, den Apostel Johannes und den Apostel Paulus. Um die zwei Dimensionen, die kontemplative Dimension der Jüngerschaft und das Apostelsein zu bekommen. Gut, es gibt in der Apostelgeschichte eine schöne Stelle, das wird jetzt schwierig, wie man das mit mobilem Mikrofon die Bibel aufschlägt, aber wir versuchen es. Apostelgeschichte 16, 8 bis 10. Hören Sie sich das mal an, Sie haben es, wenn Sie in den Wochentagsmessen waren, auch in der Osterzeit gehört, da steht Folgendes. So durchwanderten sie Mysien und kamen nach Troas hinab. Kleinasien, Pater Vinzenz hat gestern erklärt. Dort hatte Paulus in der Nacht eine Vision. Haben wir von Herrn Sauter gehört, dass manchmal in der Nacht Träume kommen. Und zwar hieß es da, ein Mazedonier, ein Grieche, ein Europäer, stand da und bat ihn, komm herüber nach Mazedonien und hilf uns. Nächster Satz. Auf diese Vision hin wollten wir sofort nach Mazedonien abfahren. Denn wir waren überzeugt, dass uns Gott dazu berufen hatte, dort das Evangelium zu verkünden. Haben Sie was bemerkt in diesen Sätzen? Da ist ein interessanter Perspektivwechsel drin. Der erste Satz, den ich vorgelesen habe, war: So durchwanderte sie Mysien und kam nach Troas hinab. Und der letzte Vers beginnt dann: Auf diese Vision hin wollten wir sofort nach Mazedonien abfahren. Das heißt, der Autor der Apostelgeschichte, traditionell der Apostel Lukas, ist dann auf einmal dabei. Davor hat er 15 Kapitel lang geschrieben, was denn so unter den Aposteln vorgegangen ist. Und dann in einem Satz, ohne dass er es groß ankündigt, heißt es auf einmal: Wir wollten sofort aufbrechen. Gut, das ist meine Einladung an Sie. Startpunkt ist nicht Troas, sondern Regensburg. Und wir müssen uns vorbereiten auf die Missionsreise mit dem Heiligen Paulus. Let's move. Was braucht man, um auf Missionsreise zu gehen? Was brauchen Sie? Zunächst mal würde man sagen: Heck, klar. Proviant, Ausrüstung. All das brauchen wir. Und dann, wenn Sie in die ersten Papiere am Jakobsweg gehen, wo die Pilger beginnen, die haben eine ganze Sammlung von allen möglichen Ausrüstungen, von Regenschutz, dreifachen Regenschutz, von Rucksäcken riesengroß, drei verschiedene Unterlagen, zwei Schlafsäcke und so weiter. Weil die Leute gemerkt haben, nach dem ersten Tag, vielleicht brauche ich das ja gar nicht alles. Und so kann es uns auch gehen, wenn wir sagen: Gut, wir gehen auf Missionsreise und wir brauchen mal eine Woche, zwei Wochen, drei Wochen, bis wir glauben, wir haben ungefähr die Proviant zusammen oder ungefähr die Ausrüstung. Und dann muss ich mir noch das Satellitentelefon kaufen. Denn wer weiß, was da alles passieren könnte, und den Pfefferspray und die Schalteisen und das Lawinenschutzgerät und so weiter. All das braucht unbedingt. Aber brauchen wir das wirklich? Was würde Paulus antworten? Schauen wir nochmal bei ihm nach, was er so von Proviant und von Ausrüstung zu sagen hat. Philipperbrief 3, 7 bis 8, falsches Buch. Da schreibt er, wie es ihm gegangen ist. Er hat auch fleißig gesammelt. Studienabschlüsse, guten Ruf, Erfahrung, Empfehlungsschreiben und so weiter. Doch dann schreibt er: Doch was mir damals ein Gewinn war, das habe ich um Christi willen als Verlust erkannt. Ja, noch mehr. Ich sehe alles als Verlust an, weil die Erkenntnis Christi Jesu meines Herrn alles übertrifft. Seinetwegen habe ich alles aufgegeben und halte es für Unrat, um Christus zu gewinnen und in ihm zu sein. So sieht das Paulus. Unrat ist ein sehr schönes Wort, aber wir würden sagen Krempel, Mist, Müll, Wertstoffe. Das muss weg. Das kann weg. Die Grundlage, um auf Missionsreise zu gehen und mit Paulus Apostel zu sein, heißt Christus erkennen. Weil Christus alles übersteigt. Gott fängt das Apostelsein an. Und was brauchen wir in unserem Gepäck? Die Liebe Christi, von der wir erfasst sind, von der wir umfasst sind und die uns drängt. Das ist das Allerwichtigste und das Entscheidende fürs Apostelsein. Sonst geht das nicht. Gut, leichter Rucksack, alles übersteigt, aber die Liebe Christi nehmen wir ins Gepäck mit. Wir versuchen, dass wir weitergehen auf unserer Missionsreise und Paulus möchte noch eine Erfahrung mit uns teilen. Und zwar, wir müssen zuerst mal wissen, wo wir auch hinwollen. Und nicht auf den falschen Weg sein. Paulus will uns sagen: Ja, war ich auch. Missionsreise geht nämlich nicht nach Damaskus. Das war seine erste Reise in der Apostelgeschichte beschrieben ist. Und warum wollte er nach Damaskus? Um Leute zu bekriegen, zu verfolgen, ins Gefängnis zu bringen, anzuklagen und so weiter. Falscher Weg. Missionsreise heißt für uns auch auf Apostolat gehen. Was ist denn meine Aufgabe? Was ist denn mein Weg? Und wir könnten uns, wir brauchen eigentlich nur die Zeitung aufzuschlagen oder ins Internet zu gehen oder uns mit ein paar Leuten zu unterhalten, und schon hätten wir Empfehlungsschreiben über alle möglichen Personen, die wir verfolgen sollten. Im Namen der religiösen Autoritäten angeblich. Wir hätten eine ganze Liste und dann rein mit vollem Eifer, und wem haue ich hier den Schädel ein? Das ist eine Einstellung. Und die hat Paulus gehabt, gestern haben wir uns beim Mittagessen daran dann darüber unterhalten, was in dieser Stachel gewesen sein könnte, den der Paulus immer noch in seinem Fleisch verspürt hat. Und vielleicht eine Interpretation seiner eigenen Vergangenheit, dass ihm bewusst wird, ich bin auf dem falschen Weg gewesen und ich habe viel Unheil angerichtet. Also, Missionsreise heißt auch überlegen, wohin gehe ich denn und mit welcher Einstellung, mit welchem Ziel bin ich denn unterwegs? Paulus wollte berühmt werden. Er wollte der beste Christenverfolger werden. Er wollte seine Macht zeigen, er wollte zeigen, was die Regel ist und wie man das mit Autorität durchsetzen muss. Falscher Weg. Also nochmal zurück bei den Stärkeren, nicht fürs Heißen zurück zum Start, zu Feld 1. Nicht darüber ärgern, ist uns allen schon passiert. Wir waren alle schon unterwegs nach Damaskus. Mit Empfehlungsschreiben und mit nicht so freundlichen Absichten. Gut, gar nicht so einfach auf den Weg zu kommen. Also zurück zu Feld 1. Ich weiß nicht, ob wir noch darüber kommen. Aber wir sind wieder zurück auf Feld 1. Den Rucksack haben wir jetzt geschafft. Wir wissen, wo wir nicht hinwollen. Ist auch schon mal ein Schritt. Nicht nach Damaskus, nicht Leuten in den Schädel einschlagen, nicht Leute verfolgen. Wir wollen was anderes tun. Gut. Wie machen wir uns jetzt denn endlich auf den Weg? Paulus würde sagen, ja, auf eine Missionsreise, das ist nicht einfach mein Einfall, ins Apostolat zu gehen. Ist nicht mir eingefallen, mein Lebensplan. Nein, ganz im Gegenteil. Ich wollte ja das andere machen. Aber dann hat mich Jesus erwischt. Und dann wollte ich sofort auf Mission. Ging aber nicht. Was ist denn Paulus passiert? Was musste da noch kommen in dem Moment nach seiner Bekehrung? Sagt, gut, jetzt, ich bin vom falschen Weg weg, wie komme ich auf den richtigen? Er wird nach Damaskus hineingeführt, er war blind, konnte nicht sehen, sitzt dort im Haus und wartet darauf. Er wartet. Auf was? Auf wen? Das wusste er selber noch nicht, aber in dem Moment hatte der Ananias in der Stadt Damaskus eine Vision und sagt, geh zu dem Paulus, bete über ihn, der soll dein Bruder sein. Das heißt, er musste in die Gemeinde der Jünger Jesu aufgenommen werden. Sind noch immer auf Feld 1. Ich kann doch nicht bloß einfach so mit meinen Ideen und mit meinem Entschluss und das, was ich machen will. Nein, er muss aufgenommen werden in eine Gemeinschaft. Und der Ananias sträubt sich und sagt, ich habe von dem gehört, der Kerl ist gemeingefährlich. Den können wir nicht aufnehmen. Ja, sagt man so mal schnell, ich habe mich bekehrt. Aber der ist gefährlich. Und außerdem hat ein schwieriger Charakter und so weiter. Und die Frage ist die Gemeinde dort bereit, diesen Apostel aufzunehmen? Sonst geht es noch nicht auf den Weg. Und dann können wir uns auch fragen, wie geht es uns? Hat uns vielleicht der Herr schon ein Apostel geschickt und wir haben ihn nicht in unsere Gemeinde reingelassen. Wir waren nicht einmal bereit, für ihn zu beten, dass er seine Sendung gut geht. Eigentlich wollten wir nur Abstand, sonst gar nichts. Ich hoffe, Sie beten schon seit dem Anfang dieses Vortrags, dass das inspirierend auch zu Ihnen rüberkommt und dass Sie sich öffnen. Schwierig. Aber öffnen wir uns. Öffnen wir uns für die, die zu uns kommen können. Für die, die Gott uns schicken will. Die, die er auserwählt hat. Das war nämlich die Antwort an Ananias. Ich habe ihn auserwählt. Mach dir du mal eine Sorge. Ich habe den auserwählt und er wird Zeugnis ablegen und er wird Großes tun. Ich habe dann einen Plan. Gut. Vielleicht kommen wir jetzt in Fahrt. Wir haben es geschafft. Wir wiederholen. Wir haben unser Gepäck gereinigt, einige Sachen rausgeworfen. Liebe Christi, rein, die alles übersteigt. Wir haben uns in die richtige Richtung ausgerichtet. Falsche Richtungen, Ambitionen, andere verurteilen, auf andere einschlagen und so weiter abgelegt. Wir haben uns einladen lassen in eine Gemeinde, die uns sagt, ich bete für dich, ich vertraue dir, ich nehme dich damit rein. Jetzt geht's los. Paulus hätte losgehen können, aber was in der Apostelgeschichte steht oder was er selber schreibt im Galaterbrief, ich habe mich zurückgezogen ins Gebet. Nach Arabien. 2 Jahre. Um Gottes Willen. Entschuldigung, wir haben für diesen Sommer gebucht, nicht für 2019. Er hat sich zurückgezogen ins Gebet, damit er wirklich voll sein kann und erfüllt sein kann von der Erfahrung, die er gemacht hat. Eine schnelle Erfahrung ist nun längst nicht alles. Er schreibt dann selber, er betet darum für alle anderen auch, damit sie die Tiefe und die Weite der Liebe Christi erfassen können. Damit sie erkennen können, wie alles übersteigt. Damit sie sehen können, wie breit, wie weit, wie tief sie ist. Und das geht nicht in einer halben Minute. Und das kann man auch niemand anderen einfach so vermitteln. Ich sage dir das jetzt mal schnell und dann ist das bei dir auch geschehen. Sondern ein Apostel, jemand der Apostel sein will mit dem Heiligen Paulus, muss sich darauf einlassen, muss das wirken lassen. Wann haben Sie das letzte Mal Exerzitien gemacht? Hoffentlich noch nicht zu lange her. Wann haben Sie das letzte Mal geschwiegen? Jetzt, weil ich das Mikrofon in der Hand habe. Wenn wir das anders umdrehen würden, jedem von Ihrem Mikrofon, jeder hätte viel zu sagen, ja, wir haben viel zu sagen. Aber hören wir zu, hören wir auf Gott, lassen wir das auf uns wirken. Gut, wir sind noch nicht mal am Start, für das tut mir sehr leid, aber ein Apostolat muss gut vorbereitet sein. Also, ab ins Gebet, ab auch ins tägliche Gebet, in die Einkehrzeiten, in die Exerzitien. Lassen Sie sich darauf ein. Sie haben vielleicht bemerkt, und ich werde das später nochmal erwähnen, dass manche unserer Partners heute nicht da sind. Weil der Move findet nur alle 5 Jahre statt. Also, letzte war vor 5 Jahren, vielleicht braucht es nicht ganz so lange. Da treffe ich Leute, die ich schon lange nicht mehr gesehen habe, da möchte ich dabei sein. Ich bin dort gesessen mit Vater Klaus und er hat gesagt, ist das wirklich nicht möglich, dass wir einen Flug für 2 Tage später buchen? Und ich habe ihm gesagt, Vater Klaus, Vater Konstantin, genauso unser Novizenmeister, seit gestern laufen in Mexiko die Exerzitien für den Erneuerungskurs. Geben Sie doch ein gutes Beispiel. Geben Sie allen, die hier im Saal sitzen, ein gutes Beispiel, dass wir ins Gebet gehören. Und auch wenn wir gerne dort wären und auch wenn wir glauben, dass wir, und Vater Klaus hätte das sicher machen können, einen super Vortrag halten könnten, ab ins Gebet. Ab ins Gebet. Wenn es ansteht, dann ist es dran. Und dann brauchen wir nicht glauben, ja, ich müsste ja jetzt gerade die Welt retten. Die hat Jesus schon gerettet. Wir steigen ein, soweit wir mit Jesus verbunden sind. Und da müssen wir ins Gebet. Und wenn es ansteht, dann ist es dran. Und wenn wir es suchen wollen, Paulus hat nicht eine Anweisung bekommen, du hast jetzt 2 Jahre stille Zeit. Sondern er hat es verspürt, er hat dran gespürt. Das ist das Schöne auch, was ich in inneren und Christenmitgliedern und Freunden sehe, einen Drang. Ich will Zeit mit Jesus verbringen. Ich will bei ihm sein. Sonst können wir uns nicht auf den Weg machen. Gut, Paulus, es wird Zeit. Was macht der Paulus als nächstes? Nachdem er gebetet hat, hat noch immer nicht eine Missionsreise bekommen. Nächste Station der Apostelgeschichte ist Jerusalem. Und was macht denn Jerusalem? Er sagt, ich wollte sicher gehen, dass ich in Gemeinschaft mit den Aposteln stehe. Darum zuerst mal, bevor ich lospredigen wollte, wollte ich mich vergewissern. Bin hingefahren und von Jakobus und Petrus und übrigen Säulen gesprochen und geschaut, was wisst denn ihr von Jesus? Was hat er denn euch aufgetragen? Wie ist denn für euch der Weg gewesen? Wo geht es denn lang? Ich wäre schon längst unterwegs, ich wäre jetzt schon in Griechenland. Und der Paulus ist noch immer in Jerusalem. Aber davon können wir lernen. Gemeinschaft mit der Kirche in unseren religiösen Statuten heißt ein Merkmal, eine Bedingung noch mehr. Ich zitiere jetzt aus dem Entwurf, Übersetzung wird gerade gemacht, im Entwurf von den neuen religiösen Statuten. Da ist eine Bedingung, dass Apostolat fruchtbar sein kann, ist, dass sie in Gemeinschaft mit der Kirche, dass es in Gemeinschaft mit der Kirche geleistet wird. Wenn wir nicht mit der Kirche, auch mit den ganz konkreten Personen, nicht nur mit dem Papst, der ist weit weg und der hat mir noch nie konkrete Anweisungen gegeben, sondern auch mit dem Bischof vor Ort oder auch mit dem Pfarrer, der hier verantwortlich ist. Wenn ich das nicht schaffe, dann wird mein Apostolat nicht fruchtbar werden. Und Paulus sagt, da bin ich selber hingegangen nach Jerusalem, um mit den Aposteln, mit den Säulen der Kirche zu sprechen und sicherzustellen, dass ich auf dem richtigen Weg bin. Pater Vincent hat gestern erwähnt, hat es nicht lange ausgehalten, weil nach 2 Wochen war es so in Unruhe, dass er fliegen musste. Das war also nicht nur eine Frage von großer Sympathie, denn wir sind die besten Freunde, wir verstehen uns so super, sondern es ist eine Grundhaltung. Das gehört dazu, zum Reden Christi gehört das dazu, dass wir loyal, unterstützend, positiv zu denen stehen, die in der Kirche Verantwortung tragen. Ah, ich habe gedacht, die wohnen in Damaskus, wo ich hingehe, um den Kopf einzuschlagen. Nein, nein, das sind die in Jerusalem, das sind die Guten. Alle in Jerusalem ist die Kirche. Und die, die dort wohnen, die dort Verantwortung haben, das sind die Guten. Alle. Und mit denen müssen wir Gemeinschaft suchen. Also in Gemeinschaft mit der Kirche sein. Gut, jetzt geht's aber los, oder?
Ja.
Die Ersten werden ungeduldig. Wie geht's dann Paulus weiter? Paulus ist nach Hause gegangen, nach Tarsus. Und musste dort dann erst wieder mal geholt werden, weil sich jemand an ihn erinnert hat. Dann sagt er, war doch gut. Der Mann war gut, der kann was, den brauchen wir. Und der Barnabas hat sich auf den Weg gemacht. Der Paulus selbst hat vielleicht schon die Lust verloren gehabt. Hat vielleicht gar nicht mehr so aktuell daran geglaubt, dass er ein großer Apostel sei. Er braucht die Ermutigung und es wiederholt sich. Der erste Schritt, den wir gelernt haben, um Hananias praktisch. Es kommt wieder jemand auf ihn zu, der ihm nachgeht, der ihm begegnen will und ihn nochmal einlädt. Komm doch nach Antiochia, da kam in die Gemeinde, da kannst du wirken. Und Paulus hat sich überreden lassen, einladen lassen. Also nochmal das. In den Reden Christi Statuten steht, dass wir als Reden Christi auch ganz besonders dazu berufen sind, Jesus zu vergegenwärtigen, also seine Sendung fortzuführen, als jemand, der auf die Menschen zugeht. Jesus ist nicht in der Sakristei von Petersdom gesessen, selbst wenn es ihn damals gegeben hätte. Sondern er ist auf die Leute zugegangen, hat sie angesprochen, hat gesagt, du, ich will dir was erzählen, ich will ein Zeugnis geben von meinem Vater und seiner Liebe. Und wie geht es denn dir und was machst du und so weiter. Auf die Menschen zugehen und schauen, wer hat denn ein Talent, wer hat denn was, das er einbringen kann, einbringen möchte. Und er hat an sie gedacht, hat sich an sie erinnert, auch wenn sie länger schon nicht mehr da waren und so weiter. Er ist zu ihnen gegangen und sagt, willst du nicht mal kommen? Bei uns in Antiochien haben sich Sachen verändert, sind Leute dazugekommen. Wir nennen uns jetzt Christen, weil wir Jesus nachfolgen. Komm doch mal, das kannst du kennenlernen. Dieses Nachgehen, aber der ist ja jetzt nicht mehr da. Ja, und hat jemand gefragt, wie es ihm geht? Nachgehen. Gut, jetzt haben wir in Antiochien sitzen. Wer die Apostelgeschichte kennt, weiß, es geht dann bald wirklich los. Was kommt dann? Letzter Schritt. Die Gemeinde betet und wird vom Heiligen Geist darauf hingewiesen, wen er ausgewählt hat. Und Paulus mit seinem Begleiter Barnabas wird ausgesandt auf den Weg. Also nochmal, die Mission haben sie sich selber gegeben, sie kommen aus der Gemeinde, sie kommen vom Heiligen Geist und jetzt ist los. Langer Vorstand. Versuchen wir, dass wir den durchgehen. Jeder von uns ist in einer anderen Etappe, die laufen manchmal gleichzeitig ab. Aber bemühen wir uns darum. Zum Letzten möchte ich ein Beispiel erzählen, die Sarah Maria, eine Gottgeweihte aus der Gemeinschaft in Düsseldorf, hat uns also so zusammengesessen und erzählt von ihrem Apostolat in den Vereinigten Staaten. Da war sie in einer Pfarrgemeinde, hat dort mitgearbeitet und sie hat gesagt, für mich war es ganz, ganz wichtig, auch wenn ich die Einzige war aus meiner Gemeinschaft, die dort gearbeitet hat, dass ich immer gewusst habe, meine Gemeinschaft hat mich dorthin gesandt. Wir haben darüber gesprochen und das, was ich dort mache, mache ich nicht einfach als Einzelperson, weil es mir gerade eingefallen ist, sondern die ganze Gemeinschaft steht hinter mir, betet für mich, hat Interesse an dem, was ich mache, hat gesagt, mach das für uns, das ist ein Dienst, du kannst das Reich Gottes aufbauen. Und sie hat gesagt, in der momentanen Arbeit war ich da, die es, die beauftragt worden hat, aber ich war immer mit meiner ganzen Gemeinschaft. Die war hinter mir. Und das ist ein großes Geschenk, wenn man weiß, ich bin nicht hier, weil mir das eingefallen ist, sondern weil Gott den Plan hat, weil es eine Gemeinde gibt, die mich unterstützt. Gut, sie sind unterwegs. Wir sind aufgefallen, dass Paulus nicht allein ist. Wenn man sterblich nicht geht, das nicht, aber die zwei Kegel waren sozusagen zusammengebunden. Die Gefährten waren gemeinsam unterwegs. Das ist ja auch eine schöne Sache, oder? Super. Eine Wanderung, die man gemeinsam macht, ist gleich ganz was anderes. Und ein längerer Weg nochmal ganz was anderes. Vor allem dann, wenn sich der andere dann den Fuß verknackst und nicht mehr so schnell gehen kann, oder? Das ist toll. Dann wird es ganz lustig. In Wien gibt es eine Gruppe dieses Jahr, die macht mit dem Pater George eine verrückte Sache. Die wollen 2 Wochen durch die Wildnis in Kanada wandern. Mit einem Experten dafür, und wir haben Ausrüstung und so weiter. Ungefähr 3-4 Wochen waren sie in den Donauauen zu üben. Ist ja fast so wie Kanada. Also, das war die österreichischen Donauauen, nicht die Regensburger Donauauen. Ja, ordentlich Arbeit und so weiter. Und dann wird geübt. Und was war das Wichtigste? Was mussten die üben? Wie ist man gemeinsam unterwegs? Wie ist man gemeinsam unterwegs? Darum, das ist das Schwierigste. Und dann, also so wie die eben sind, wir haben das voll durchgeplant gehabt und auf einmal beginnt eine zu schreien, weil sie sich wehgetan hat, angeblich gut geschauspielert. Aber dann, okay, wer trägt den Rucksack? Und wer trägt die Betroffenen? Anpacken. Und dann auf den Hügel hoch und auf den Hügel runter. Und dann kommt einer und sagt, ich habe was vergessen. Gut, alle warten eine Stunde zurück, eine Stunde wieder vor. Ganz leicht durchgespielt. Alles, was so schön passieren kann, wenn man gemeinsam unterwegs ist. Und dann, mir geht's nicht gut. Wo ist der Arzt? Und Gott sei Dank nicht gehabt, aber alle anderen mussten warten, bis das erledigt war. Und dann der Verantwortliche. Sie wissen, unser Vormenser, zwei Schritte nach links, zwei Schritte nach rechts. Dann dreht sich der um und sagt, Entschuldigung, habe ich jetzt leider geirrt. Ich weiß nicht, wo es weitergeht, ich muss mal wieder Orientierung finden. Und alle dort, ich sage, und das Schöne war, dass er ihnen das dann, das Land mitgeteilt hat, wir müssen umkehren. War nicht so einfach, denn davor sind sie durch einen, so eine Art Teich oder einen Bach mit ziemlich dreckigem Wasser durchmarschiert, alle mit dem Rucksack so mit den Händen hoch. Und als er dann drüben war, hat er gemeint, ich habe mich geirrt, wir müssen wieder umkehren. Und warum macht er das? Weil er üben will, ob diese Gemeinschaft gemeinsam unterwegs sein kann. Oder ob dann die Frustration so groß ist, dass er sagt, du, ich bleibe da, mach da nicht mehr mit, ihr seid ja alle verrückt. Ihr seid völlig unverlässlich. Ihr könnt nicht mal pünktlich ankommen. Ihr habt nicht mal eure Sachen dabei. Und vorbereitet seid ihr auch nicht. Ich mache da nicht mehr mit. Und das klingt immer sehr schön, wie es einen selber betrifft. Dass man einmal nicht ganz bereit war. Und dann die anderen sagen, ja, du machst nicht mehr mit. Das klingt ganz anders in der zweiten Person. Du machst hier nicht mehr mit. Ja? Also lernen, wie man gemeinsam unterwegs ist. Ist ja so schön gemeinsam, oder? Doch immer alle begeistert, dass wir gemeinsam unterwegs sind. In der realen Welt müssen wir gemeinsam unterwegs sein. Mit all den Schwierigkeiten, die das mit sich bringt. Und hat es der Paulus immer geschafft? Wie wir gestern da waren mit Erwachsenenvortrag, wissen schon. Nein. Wir haben sich ordentlich gestritten. Und worum ging es? Was war der Streit mit dem Barnabas? Der Johannes Markus war mit ihnen unterwegs, hat sich dann von ihnen getrennt nach ein Stück vom Weg, und als sie dann die zweite Missionsreise angetreten haben, hat der Paulus gesagt, der Typ kommt nicht mehr mit. Und der Barnabas hat gesagt, geh mir eine zweite Chance. So, mach mir was Christliches draus, so was Nettes, Nächstenliebe und so, du kennst das Evangelium. Und der Paulus sagt, Frau, kommt gar nicht in Frage. Der kommt nicht mehr mit, habe ich dir schon gesagt. Die Familie hin und her, der kommt nicht mit. Und sie haben sich ordentlich verkracht, soweit, dass sie sich dann getrennt haben und beide auf getrennten Wegen unterwegs waren. Der Barnabas mit einem Gefährten und der Paulus mit dem Silas. Echt Apostelgeschichte. Also seien wir nicht zu verwundert, wenn das auch bei uns mal vorkommt. Das kann es geben. Es kann man ordentlich krachen. Aber wenn wir dann weitergehen in der Apostelgeschichte, sie haben sich auch wieder versöhnt und an den Briefen dankt Paulus und sagt, der Markus ist ein super Gefährte, der hat mir so viel geholfen, nachdem er sich wieder überreden hat lassen, ihm eine zweite Chance zu geben. Aber bleiben wir realistisch. Auch im Renunzi gibt es das. Es kann mal krachen. Es können manche Leute mal verschiedene Dinge machen. Und dann wieder zusammenfinden. Aber glauben wir daran, dass wir das Gute wollen? Und vergessen wir nicht, dass eben Gemeinschaft nicht unbedingt heißt, dass alle alles immer gemeinsam machen. Das ist nicht das Ideal von Gemeinschaft. Alle alles immer gemeinsam. Spätestens bei manchen alltäglichen Situationen geht das dann nicht mehr klar. Also alle, alles, immer gemeinsam ist nicht der Weg. Aber alle immer vereint in Christus, das schon. Und es gibt verschiedene Talente, es gibt verschiedene Aufgaben. Paulus beschreibt das wunderbar im Beispiel über den Leib Christi mit seinen Gliedern, der aus verschiedensten Gliedern zusammengesetzt ist, wo er ganz klar sagt, was würden wir denn tun, wenn wir alle Ohren wären? Das wäre eine Party hier, denn das ist gerade so bildlich vor. passt zum Vortrag, aber nachher zum Essen wird es unangenehm. Also wenn wir lauter Ohren sitzen würden, oder lauter Augen oder lauter Hände, es wird nicht da. Der Leib Christi ist aus verschiedensten Gliedern zusammengesetzt. Und zum Zähneputzen, wie wir es gestern gehört haben, ist gut, wenn die Hand mit dem Mund zusammenarbeitet, aber nicht mit dem Ohr. Da gibt es Probleme. Okay, fürs Zähneputzen die Hand mit dem Mund und zum Frisieren die Hand mit dem Kopf und so weiter. Also, üben. Wer mit wem, wie passen wir gut zusammen, wie können wir ein Team bilden, kommt in der Apostelgeschichte immer wieder vor. Ich brauche jemanden, der gut erklären kann, und Apollo dazu geholt. Ich brauche jemanden, der die Schriftkenntnis hat. Ich brauche jemanden, der uns ins Haus aufnehmen kann, der praktisch ist und so weiter. Paulus war da sehr flexibel. Einmal der mit dem, einmal wir zusammen und dann in seinen Briefen gibt es so Koordinationsanleitungen. Und wenn du dort vorbeikommst, dann sag dem bitte, er soll euch aufnehmen und der soll noch was mitbringen und der soll mir die Bücher bringen und meinen Mantel habe ich dort gelassen. Jetzt kommt wieder der Winter, den brauche ich. Und es ist ein flexibles Netz. Und gerade unsere Christen auch in Deutschland, die es von außen beobachten und auch mal vergleichen mit dem, was in anderen Ländern los ist, die Viviane Limon zum Beispiel aus unserem Generalleitungsrat sagt, ihr seid ein Netzwerk. Ihr seid ein Netzwerk von Familien und engagierten Personen, die das Reich Christi aufbauen. Ihr seid nicht lauter Institutionen, sondern ihr seid ein Netzwerk und ihr müsst euch vernetzen, aber flexibel. Einmal die mit dem, einmal die mit dem anderen, so wie sie zusammenpassen, so wie sie gemeinsam was tun können. Aber nicht nur nach meiner Laune, sondern wie sie auch der Heilige Geist zusammenführt. Und mit der Offenheit, ja, ich möchte den auch bei mir aufnehmen. Gut. Sie sind unterwegs, sie sind in Gemeinschaft unterwegs. Es ist eine missionarische Gemeinschaft. Und dadurch wird auch das Reich Gottes, das sie aufbauen wollen, sichtbar. Gibt es schöne Bibelauslegungen, warum schon Jesus die Leute zu zweit ausgeschickt hat. Ein paar Beispiele sagt. Damit sie die Nächstenliebe, die sie verkünden, zuerst untereinander leben. Damit sie zeigen, was die Botschaft des christlichen Glaubens ist und nicht nur davon reden. Darum sind sie gemeinsam unterwegs. Und das ist auch Beispiel von den Christustagen jetzt der vergangenen Tage, wo wir gesagt haben, das war ein sehr, sehr starkes Zeugnis. Jugendliche, Erwachsene, Priester, gottgeweihte Frauen, alle in einem Ort, alle gemeinsam am Werk für das Evangelium. Ich sehe das. Im letzten Sommer beim Weltjugendtag, der Pfarrer, der die Regnung Christi Messe in seiner Pfarrgemeinde gehabt und wir haben gesagt, wir sollen mal grüßen am Anfang der Messe und haben noch nichts weiter dazu gesagt. Und dann stellt er sich hin in das Mikrofon, ich glaube, ein paar waren dabei im Weltjugendtag auch, und er sagt: Das Reich Christi, hier ist das Reich Christi. Hier, ich sehe es vor mir, ihr Jugendlichen, ihr seid es. Zeugnis geben, sichtbar machen, was das Reich Christi ist. Und für ihn war es total beeindruckend, und so weit ist er bei der Auszugsprozession, hat er gefilmt und hat gesagt, das muss ich meiner Pfarrgemeinde zeigen. So etwas hat es in dieser Kirche noch nicht gegeben. Und meiner Pfarrgemeinde, das Reich Christi ist sichtbar geworden. Bezeugen. Und dann kann es wirken, wenn es in dieser Gemeinde, in dieser Weggemeinschaft sichtbar wird. Gut. Wir sind unterwegs, missionarische Gemeinschaft. Aber Regenwissenschaften sagen dann, ja, stimmt, die missionarische Gemeinschaft ist unterwegs, aber wir machen Mission, wofür? Wir kommen der Sache näher. Wir machen Mission, um Gemeinschaft zu bilden. Das ist ein Kreislauf. Aus der Gemeinschaft kommt die Mission und aus der Mission wird die neue Gemeinschaft. Und wenn das nicht passiert, dann ist es das berühmte Strohfeuer. Ich verkündige was und ich sage, ja, war ein schlechter Vortrag, bin nur die halbe Zeit eingeschlafen. Aber es wird nichts draus. Es wird nichts draus, wenn ich nicht wieder eine Gemeinschaft bilde. Warum? Weil wir Menschen immer alleine nicht lange genug haben. Gar nichts. Was haben Sie in den letzten 15 Jahren alleine gemacht? Außer schlafen. Wenig. Irgendwas Gutes, was ein Projekt oder sonst was. Ganz wenige Menschen sind alleine ständig unterwegs. Wir brauchen die Gemeinschaft. Und die Gemeinschaft ist eben auch das, was das Reich Gottes wieder zeigt. Und was macht der Paulus, sobald er irgendwo ankommt? Er schaut, dass an diesem Ort eine Gemeinde entsteht. Und was ist eine Gemeinde? Klar, das sind all die Leute, die innerhalb der Pfarrkirche wohnen. Apostelgeschichte? Nein, Apostelgeschichte war nicht so. Es ist nicht einfach irgendwelche Leute, die in einem Gebiet wohnen und dann automatisch dazugehören. Apostelgeschichte 2,42 sagt was anderes. Sie waren zusammen, hielten fest am Brechen des Brotes, an der Lehre der Apostel und am Gebet. Sakrament, Lehre, Gemeinschaft, Gebet. Das ist Gemeinde, wo Menschen zusammenkommen und die Grundvollzüge von dem tun, was ein Christ ist. Und nicht nur gehörst du dazu, weil du zufällig dich hier beim Wohnungsamt angemeldet hast, sondern weil du hier mit uns betest, weil du mit uns an der Lehre der Apostel fällst und weil du mit uns im Gebet bist. Und das Brot bricht das Sakrament und dann kommt daraus wieder die Mission. Also das ist eine Gemeinde und das wollte Paulus drücken. Egal wohin gekommen ist, hat er gesagt, ich will Kirche machen. Ich will Reich Gottes aufbauen. Reich Gottes aufbauen heißt genau das. Menschen zu Jesus führen. Menschen in Gemeinschaft führen. Menschen auch wieder erfahren lassen, dass es zum Apostolat geht. Seine Aufgabe. Und dann lesen wir in Korinth oder vorher schon in Antiochia, Paulus ist dann auf einmal ein Jahr in Antiochia geblieben und monatelang in Korinth, um zu lehren. Interessant. Lernt man nicht an einem Tag Bekehrung, Gemeinschaft und dann die Vertiefung im Gebet, aber auch Vertiefung in dem, was ich weiß. Ich habe jemanden, der ein bisschen mit mir gesprochen, jetzt ein paar Jahre dabei sind und sie sagen, was ich besonders schätze, ist einfach auch, dass ich viel über meinen Glauben gelernt habe. Dass ich viele gute Vorträge gehört habe, nicht so wie die von heute, dass ich interessante Dinge erfahren habe, dass ich die Gebote der Kirche, der Bibel besser verstehe, dass ich das vielleicht sogar anderen erklären kann. Paulus blieb am Ort ein ganzes Jahr. Gut, er hat auch so viel geredet, dass Leute aber eingeschlafen sind, aus dem Fenster gefallen sind. Darum haben wir hier ein Gitter. Darum hat er ein ganzes Jahr gebraucht. Aber es gibt viel zu sagen. Es gibt viel zu lernen über unseren Glauben. Über die Bibel. Gerade Anton können Sie dazu fragen. Mit seinem Bibelbuch und viele andere, die sagen, ich habe was weiterzugeben. Pater Klaus und ein Buch über den Himmel. Und andere über das Gebet und Pater Timo und seine Schwester Patricia, wie man betet. Viele Dinge, die können wir lernen. Und da können wir aus dem ganzen Schatz der Kirche schöpfen. Es gibt so viele, die gute Inhalte weitergeben. Die Predigt gestern vom Bischof. Aber auch viele Dinge, die heutzutage Gott sei Dank über das Internet zugänglich sind. Wir können so viel lernen und wachsen im Glauben. Und die Zeit sollten wir uns nehmen. Vielleicht machen die anderen Dinge aus dem Rucksack raus und sagen, wie lerne ich meinen Glauben besser? Wir sind gefordert, dass wir was zu sagen haben über Ehe und Familie, über Kinder, über die Hoffnung, die uns erfüllt. Wir sind von Paulus und von Petrus, wir sollen jederzeit bereit sein, Auskunft zu geben über die Hoffnung, die uns erfüllt. Lernen, lehren. Wir sind fast bei den Säulen von dem, was das Regnum Christi oder das Leben der Reihe im Regnum Christi ausmacht. Da springen wir von 5. Und die meisten hatten wir jetzt schon in diesem Beispiel konkret von Paulus. Das geistliche Leben, Sakramente, Gebet, für ihn so wichtig in Zeiten des Zurückziehens und so weiter. Dann die Lehre, wie gerade erwähnt, die Gemeinschaft, Dann fehlen noch zwei, die Begleitung. Paulus ist selber begleitet worden. Von Anfang an haben Sie gemerkt, wer der erste Begleiter von Paulus war? Haben wir vorhin erwähnt, den Hananias. Was war denn der Hananias? War das der Pfarrer? Es war ein Gemeindemitglied. Und warum hat er das gemacht? Weil er gespürt hat, ich muss mich um den annehmen und ihn in die nächsten Schritte führen. Begleitung auf dem Weg dorthin. Und dann der fünfte Punkt, da, das Apostolat. Wieder rausgehen, weitergehen. Und so hat Paulus auch gerne eingeladen. So, jetzt kann es mal alle weg. Zwei Schritte nach rechts, zwei Schritte nach links, macht es mir nach. Ihr könnt das auch. Ihr könnt auch Apostel sein. Ihr könnt das auch verkündigen. Und das hat sich im Laufe seines Lebens immer wieder verändert, wie er das gemacht hat im Apostolat. Er hat ganz anders Apostolat gemacht in den Jahren in Antiochia, wo er in Korinth hauptsächlich gelehrt hat. An anderen, wo er unterwegs war, wo er Gemeinden organisiert hat. Und wie ist ihm dann gegangen, als er Gefangener war? Auch da ging es noch. Entweder, dass er im Gefängnis Briefe schreibt, Gott lobt, seine Gefängniswärter bekehrt in Rom, oder dass er mit seinem Richter spricht. Es gibt für ihn keinen Ort und keine Lage, wo er nicht Apostel sein kann. Auf verschiedene Weise, aber immer Apostel. Ich glaube, auch das müssen wir ganz bewusst uns ganz bewusst machen. Es gibt manche Regeln Christenmitglieder, die heute nicht hier sind, weil sie zu Hause sind und schwer krank sind. Denk an ein paar konkrete Beispiele, die keine längere Fahrt mehr unternehmen können. Und sie leisten Großes. Das, was geht. Eine Frau, die jetzt denkt und sagt, ja, aber telefonieren kann ich noch. Ich weiß nicht, ob das das Letzte ist, was man nicht mehr kann. Aber sie sagt, ich kann noch telefonieren. Und ich kann Leute anrufen und ich kann denen berichten. Und außerdem gibt es ein paar Leute, die verwenden keinen Computer und denen lese ich dann vor, was im Newsletter gekommen ist. Das kann ich machen, obwohl ich zu Hause bin und krank bin. Kreativ, weil was brennt, weil sie ergriffen sind von der Liebe Christi. Auf den Weg. Gut, ich bin schon fast hier angekommen. Sie haben es gemerkt. Und jetzt kommen wir nochmal zurück auf Feld 1. Nein. Es ist Zeit für eine Pause. Und die braucht auch die verschiedenen Apostel. Und das möchte ich Ihnen auch sagen. Wir sind alle Menschen. Ich habe vorhin schon das Beispiel erwähnt, von denen jetzt gerade Exerzitien machen, in Mexiko. Und nach den Exerzitien folgen bei diesen Patres aus unserer Ortsprovinz insgesamt 6, 3 aus Deutschland, Pater Konstantin, Pater Carlos und Pater Klaus, folgen 2 Monate Auszeit. Hoffentlich ohne Telefonieren, ohne Computer, Dinge lesen, die ich schon lange mal lesen wollte über mein geistliches Leben, intensiv Gemeinschaft leben, mehr schlafen, besser essen. Sport habe ich noch nicht. Also, Pause, Auszeit, das ist nötig. Apostolat ist kein Hamsterrad, wo ich nur glücklich werde, wenn ich alle anderen auch im Hamsterrad sehe. Nein, wir müssen raus, Erholung, Entspannung, möglichst noch gemeinschaftlich. Es steht nirgendwo, dass das nicht erlaubt wird. Jesus selber ist mit seinen Jüngern an einsamen Ort. Manchmal haben sie es erwischt, okay, Pech gehabt, aber andere Male haben sie den Ort besser gewählt und dann war es ruhig. Und dann hatten sie Pause und dann hatten sie Erholung. Schauen Sie als Apostel, wenn Sie Apostel sein wollen und nicht nur für ein paar Tage, wie Sie zur Ruhe kommen. Das ist jetzt kein Personal Coaching-Vortrag, aber schauen Sie sich um. Wie geht das? Dass ich Ruhe reinbringe in meinen Kopf, in meinen Körper, dass ich Ruhe reinbringe in meine Beziehung. Wie kann ich ständig in einer anstrengenden, spannungsgeladenen Beziehung stehen? Muss auch Leute haben, wo ich zur Ruhe kommen kann. Das brauche ich jeden Tag, das brauche ich jede Woche, das brauche ich jeden Monat, das brauche ich für längere Zeit im Jahr. Denn sonst werde ich verrückt. Wenigstens ich, und das wäre tragisch. Ich bin es jetzt schon ziemlich, aber. Pause. Ruhig werden. Gut, und dann geht es wieder weiter. Und wir sind fast angekommen am Ende. Und das Zitat liegt da drüben, da muss ich es jetzt aus dem Gedächtnis sagen. Wo Paulus sagt, strebt nach den Dingen, die oben sind. Christus ist auferstanden. Darum strebt nach den Dingen, die oben sind. Lass euch nicht aufhalten mit all den irdischen Dingen. Wir wissen, dass das, was hier auf Erden ist, nicht unsere bleibende Heimat ist. Das vergeht. Das kann manchmal eine Erkenntnis sein, die uns auch relativ ernüchternd berührt. Kleines Erlebnis aus meiner Ausbildungszeit, wo sie jeden Sommer nach Deutschland kommen, während ich in Rom studiert habe, um Erste Hilfe zu leisten. Beim Pater Kelly in seinem Büro, Pater Emil Kelly, manche von Ihnen noch kennen. Wenn ich angekommen bin am Anfang des Sommers, war der ganze Schreibtisch bedeckt mit einem solchen Haufen von Notizzetteln und Brief und Korrespondenz und so weiter, alles was angekommen ist. Nach 3-4 Wochen Arbeit haben wir dann Holz gefeiert, dass ich zum ersten Mal das Holz von der Schreibtischplatte gesehen habe. Nachdem die anderen Adressen eingetragen worden sind, die Briefe beantwortet und so weiter. Und dann gegen Ende des Sommers war der Schreibtisch wieder leer und bis Weihnachten war dann wieder voll, bis ich wieder zurückgekommen bin. Okay, Büromanagement haben wir dann verbessert. Aber dann kommt er eines Tages in der Früh zu mir rein, nachdem er seine Meditation gemacht hat und sagte, ich habe jetzt gerade einen Text von Balthasar meditiert und der sagt ganz klar, dass das alles irdische Zeug, das bleibt alles hier in der, alles nicht mit in den Himmel, nur unsere Seelen kommen in den Himmel und die Seelen der anderen Menschen. Bruder Andreas, das ganze Papier bleibt hier, das ist völlig sinnlos. Ja, super, danke, ich bin voll motiviert. Schön, dass Sie so gute Gedanken der Meditation haben. Aber er hat recht. Und ich weiß auch heute noch, er hat recht. Wissen Sie, dass nicht mal Ihre Inbox zu den Himmel kommt? Und all die unbeantworteten E-Mails. Und auch nicht der, und auch nicht das schmutzige Geschirr. Und auch nicht das Unkraut im Garten. Es kommt alles nicht mit. Sondern es kommt das mit, was in unserer Seele geschehen ist. Wie sich die verändert hat. Und alles, was wir da an Liebe gelernt haben, das nehmen wir mit in den Himmel. Und was sich da verändert hat, das bleibt. Und dort ist dann unser Missionsweg und unser Pilgerweg zu Ende. Und dann stehen wir bei Jesus und sind bei ihm und freuen uns mit ihm und gehen ein in seine ewige Herrlichkeit. Denn wo das Haupt ist, dort will Jesus auch seinen ganzen Leib haben. Gut, vielen Dank, dass Sie mich begleitet haben auf diesem Pilgerweg und auf diesem Apostolatsweg. Let's move, kommen Sie in Bewegung und machen Sie sich auf den Weg nach einem guten Start bis hin zu Jesus in die Ewigkeit.